Auch alle recht herzlich begrüßen. Freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Kaum zu glauben, dass morgen schon der Weihnachtsmarkt anfängt. Ich dachte, es wäre gerade gestern gewesen, wo der letzte Stand abgebaut wurde. Aber das Jahr geht vorbei. Es ist ja so, wir werden jedes Jahr ein Jahr älter. Aber in Bezug auf die Ewigkeit werden wir jedes Jahr ein Jahr jünger, weil wir immer näher dran sind. Und da soll es heute drum gehen. Vorhin im Gebet, das kann ich nur unterschreiben, lass die Toten ihre Toten begraben, wir aber folgen Jesus nach ins Leben. Und deshalb geht es um die Ewigkeit in Matthäus 24. Ich lese gleich den Predigttext. Ja, das sind ja so Themen, Ewigkeit, Endzeit, Offenbarung des Johannes. Ich habe den Eindruck, in manchen Gemeinden und Werken ist es ein Dauerthema und in manchen Gemeinden kommt es überhaupt nicht vor oder ganz selten. Mir sagte mal jemand, naja, das ist ja ein Thema für ältere Leute, die haben ja ihre persönliche Endzeit. Und was ist die Frage? Ja, was kommt nach dem Tod? Kommt da noch was? Aber in der Bibel geht es sowohl um die persönliche Endzeit, aber auch um die Endzeit dieser ganzen, das Ende dieser ganzen Raumzeit. Ja, viele beschäftigen sich deshalb nicht, weil sie abgeschreckt sind durch Rechnungen. Ich erzähle immer wieder gern, dass der große Physiker Isaac Newton, das war ein Mathematikgenie, der hat das Buch Daniel gelesen und hat ganz komplizierte Berechnungen angestellt mit den 70 Jahrwochen, wie das sich alles entwickelt. Ich kannte sogar mal jemanden, der hat im Keller einen, wie einen Fahrplan hängen, wie ein Schaltplan der Bahn sah das aus, wo dann alles dunkel gemacht wurde und dann hat er aus der Offenbarung vorgelesen und dann ging ein Lichtchen an. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war hinterher mehr verwirrt, als dass mir das Klarheit verschafft hätte. Ja, manches, was auch abstößt, sind falsche Auslegungen. Ich habe schon so viele Sachen gehört von Gorbatschow über Tschernobyl und wenn man mal zurückblickt in die Vergangenheit, Napoleon, das war auch eine Figur, die zu Spekulationen Anlass gegeben hat. Oder aber auch Auslegungen und Lehren, wo man ja fast depressiv wird, wenn man sie hört. Ich habe mal eine Predigt gehört, die ging fast eine Stunde über den Antichristen. Und danach sind alle betröppelt rausgegangen. Es gibt nur ein Buch, das seinen Lesern Freude verheißt, das ist die Offenbarung des Johannes. Freude wird dem verheißen, der diese Weissagungen liest. Also da stimmt irgendwas nicht, wenn man danach depressiv und ängstlich ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es manchen sehr gut geht. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten Hauskreis im Siegerland. Ich habe mal eine Zeit lang im Siegerland gewohnt. Da hatten wir einen Hauskreis von einem jungen Ehepaar, die hatten sich gerade ein Haus gebaut, es war niegelnagelneu, wir haben quasi die Einweihungsfeier mit dem Hauskreis gefeiert und an diesem Abend ging es um Endzeit und dann sagte der Mann, naja, ist ja schön und gut, aber wir wollen gerne erst noch unser Haus ein bisschen genießen. Also das kann auch passieren, dass es einem so gut geht. Aber das Thema spielt in der Bibel eine große Rolle. Und wenn es Gott wichtig ist, uns über diese Dinge mitzuteilen, können wir ja nicht sagen, wir lassen es aus verschiedenen Gründen einfach weg. Matthäus 24, wo ich gleich den Predigttext draus lese, ist mit dem Kapitel 25 die letzte der fünf großen Reden im Matthäusevangelium. Die erste ist wahrscheinlich die bekannteste, die Bergpredigt. Jesus als Ausleger der Tora. Und dann die letzte, Jesus spricht über die letzte Zeit. Interessanterweise, die Bergpredigt findet auf einem Berg statt und die letzte Rede Jesu auch, nämlich auf dem Ölberg. Und dann kommt was Interessantes. Vorhin fragte mich jemand, hast du dich auch vorbereitet? Ja, ich habe genau gelesen. In der Bergpredigt heißt es am Anfang, es war Volk da, und dann um Jesus sammeln sich seine Jünger. Es gab also einen äußeren Kreis von dem Volk, das einfach neugierig war. Und dann gab es den inneren Kreis der Jünger Jesu. Und hier bei der Endzeitrede ist vom Volk nicht die Rede, sondern nur von den Jüngern, die dabei waren und Fragen gestellt haben. Also offenbar ist es ein Thema für Menschen, die Jesus schon kennen. Es ist ein ermutigendes Thema, gerade in bedrängenden Zeiten, in Zeiten der Trauer, in Zeiten der Bedrängnis. Denn die Botschaft, die alle diese Texte bringen, ist, es gibt Größeres als die Tatsachen, die wir vor Augen sehen. Gott sei Dank. Bonhoeffer sagte einmal, es gibt letzte Dinge und es gibt vorletzte Dinge. Und man mag es kaum glauben, viele Dinge, die uns so bewegen und beschäftigen, sind nur vorletzte Dinge. Die letzten Dinge, das sind die entscheidenden. Und jetzt lese ich einmal ein paar Verse. Ich empfehle, das heute Nachmittag mal im Zusammenhang zu lesen. Lest einfach mal Matthäus 24 und 25 im Zusammenhang. Verse 1 bis 3. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr das nicht alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, aha, das Volk war nicht dabei, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen für dein Kommen und das Ende der Welt? Und dann fängt Jesus eine Rede an, ich gehe gleich noch darauf ein. Noch den Vers 27, da sagt Jesus, über das Kommen des Menschensohn, wie ein Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohn sein. Nehmen wir mal das Bild von diesem Blitz. Es ist ja ein Bild. Jesus redet ja von diesen Dingen in Bildern. Eines ganz starkes Bild ist der Blitz, der ausgeht vom Osten bis leuchtet bis nach Westen. Und wenn ich Blitz höre, denke ich an Gewitter. Nehmen wir einfach mal das Bild vom Blitz bzw. vom Gewitter auf. Da gibt es erstens eine drückende Schwüle und Verfinsterung. Dann kommt irgendwann ein heller Blitz. Und dann ist es wichtig, dass man einen guten Schutzraum aufsucht. Also zunächst mal drückende Schwüle und Verdunkelung. Bevor ein Blitz kommt, vor allen Dingen im Sommer, wird es zunächst mal sehr drückend heiß und vor allen Dingen es wird dunkel. Schwarze Wolken ziehen auf, Gewitterwolken sind sichtbar. In Matthäus 24 und 25 ist es ja so wie in vielen Endzeittexten, dass Zeiträume und Dimensionen ineinander übergehen. Das ist oft in Bibeltexten, dass es nicht nur so einen Sinn gibt, sondern ganz verschiedene Auslegungen, die aber miteinander, ja, ineinander übergehen. Hier haben wir zunächst mal die Zerstörung des Tempels, Vers 1 und 2. Das ist noch nicht das Weltende. Die Zerstörung des Tempels war im Jahre 70 nach. Die Römer haben den Tempel zerstört. Er ist bis heute nicht wieder aufgebaut. Dort steht eine Moschee und ein islamisches Heiligtum, der sogenannte Felsendom. Dann lesen wir auf einmal hier in dem Text, also lest es selber nach, dass dann ein Gräuelbild der Verwüstung im Tempel aufgestellt wird. Also muss der Tempel ja irgendwann wieder stehen. Ich habe jetzt gelesen, dass schon Steine angeschafft wurden. Also irgendwie gibt es Gruppen, die den Plan haben, den Tempel wieder aufzubauen. Ich sage nicht so schnell nie. Es sind schon so viele Dinge passiert, wo ich sagte, die passieren nie. Und dann auf einmal sind sie doch passiert. Jesus spricht hier nämlich in seiner Rede auch vom Feigenbaum, der wieder blüht und die Blätter saftig werden. Und der Feigenbaum ist ein Bild für Israel. Das finde ich ein ganz starkes Zeichen, dass der Staat Israel, es ist nicht das messianische Friedensreich, es ist auch nicht alles, was in Israel läuft, gut, ganz bestimmt nicht. Aber es ist ein Handeln Gottes in der Geschichte, wie er gesagt hat, ich will mein Volk wieder sammeln. Und wer hat an die Wiedergründung des Staates Israel geglaubt? Selbst Martin Luther sagte, oder soll gesagt haben, bevor Israel als Staat wieder gegründet wird, will ich mich lieber beschneiden lassen. Jetzt müsste er sich beschneiden lassen, es ist tatsächlich so eingetroffen. Der Feigenbaum ist wieder da. Dann spricht Jesus davon, dass es finsterer wird auf der Welt. Die Liebe erkaltet, der Hass nimmt zu. Jesus spricht davon, dass es nicht nur Individuen betrifft, sondern ganze Völker, die im Hass gegeneinander stehen und Kriege führen. Jesus spricht von Hunger, Hungersnöten, die unmittelbar auch oft mit diesen Kriegen zusammenhängen und auch mit Ausbeutung. Afrika ist eines der reichsten Länder der Welt, was die Bodenschätze angeht. Aber wer profitiert davon? Es sind einige wenige Militärführer. Auch China und Russland ist da voll mit drin, der Westen wahrscheinlich auch schon. Und die Bevölkerung wird aufeinander gehetzt. Ich habe kürzlich einen Film gesehen über Kindersoldaten, die dort rekrutiert werden. Ich habe das abgebrochen, weil ich konnte das nicht mehr sehen. Das war so erschütternd. Und Jesus sagt, im Zusammenhang mit diesen Kriegen und Habgier werden Hungersnöte sein. Und Erdbeben. Dann spricht Jesus von Verführung. Verführung ist alles, was von Jesus wegführt. Das können Lehren sein. Das können Lebensweisen sein. Das können auch Personen sein. Jesus spricht davon, dass einige sich als Messias ausgeben werden und sagen, hier, ich bin's, ich bin wieder gekommen. Wir können natürlich irren, auch als Prediger können wir irren, aber wir müssen deshalb noch lang keine Verführer sein. Irren hängt damit zusammen, dass wir Menschen sind. Kürzlich sagte mir ein Ausleger der Bibel, da ging es auch um Endzeit, und dann sagte ich, könnte es nicht sein, dass die Stelle so zu verstehen ist? Er sagte, ja, vielleicht habe ich eine falsche Auslegung. Gottes Wort ist unfehlbar, aber unsere Auslegungen sind es nicht. Wir können uns irren und wir müssen immer korrigierbar sein. Aber Verführung ist was anderes, hat eine andere Qualität. Das ist, wenn man Menschen wegzieht von Jesus, meistens mit irgendwelchen Gesetzen, die man aufstellt und unter die man die Leute zwingt und ihnen die Heilsgewissheit und die Freude nimmt. Verführung, ich habe es mal so zusammengefasst, raubt dir die Früchte des Geistes, vor allen Dingen die Liebe, die Freude, den Frieden, alles, was die Gemeinschaft mit Jesus ausmacht. Ja, und die Dunkelheit macht auch vor der Gemeinde nicht Halt, das wird hier auch in den Endzeitreden deutlich. Nach innen wird es Abfall geben, Menschen erkalten in ihrer Liebe zu Jesus, gewinnen die Welt lieb. Und von außen, es wird Verfolgung sein. Und ich habe extra das Heft mitgebracht von Open Doors. Das ist eine Organisation, die sich schon lange um verfolgte Christen kümmert. Sie hatten kürzlich ihr Jubiläum. Und der Leiter, den ich auch persönlich kenne, Markus Rode, er sagte, das ist ein Jubiläum, das wir hätten nicht feiern wollen. Aber die Arbeit, die sie tun, ist nötiger als je. Jetzt haben sie gerade für Afrika ein Projekt, wo dann auch ganz handfest geholfen wird. Also wenn das interessiert, ich habe es hier, ich kann es auch weitergeben und man kann das Heft auch kostenlos bestellen. Ja, die Dunkelheit ist ein Zeichen, dass ein Gewitter aufzieht, der Himmel verdunkelt sich, es sind schon, manchmal ist schon Donnergrollen zu hören und vor allen Dingen, es wird drückend heiß. Und dann auf einmal, wumm, da kommt ein heller Blitz. Meistens so, dass man sehr erschreckt, weil man gar nicht damit rechnet, obwohl man eigentlich aufgrund der Witterung sehen müsste, es muss jetzt gleich was passieren. Ganz plötzlich geschieht das. Dieses Wort vom Kommen des Menschensohns, das Jesus hier aufgreift, steht in Daniel 7. Ein Prophet im Exil, im Daniel 7, Vers 13, da heißt es, sagt Daniel, ich sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Und er gelangte zu dem, der uralt war, das ist zu Gott dem Vater, ich habe mal die Himmelfahrt schon prophetisch vorausgesehen, Uralt heißt nicht, dass Gott ein Alter hat, sondern uralt bedeutet Weisheit, ein Bild für Lebenserfahrung, Weisheit. Und gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Und genau danach fragen die Jünger. Er kam als Mensch und er wird kommen als Menschensohn zu richten, die Lebenden und die Toten. Und das wird, wir haben es ja auch in der Schriftlesung schon gehört, und es steht auch im 1. Korintherbrief und auch hier mit dem Blitz, das wird plötzlich geschehen. Paulus sagt, in einem Augenblick. Das ist immer so. Gott spricht und es geschieht. Gott sagt nicht irgendwas und 3 Wochen später sagt er, ach, ich habe mir es anders überlegt. Oder 2000 Jahre sind jetzt vorbei. Oh, ich habe vergessen. Ich hatte ja damals das gesagt, aber jetzt wird es Zeit, ich habe es vergessen. Nein, Gott spricht und es geschieht. Manchmal ist es sofort. Gott spricht, es werde Licht und sofort war Licht da. Jesus sprach, Lazarus, komm heraus. Und sofort kam der raus. Aber manchmal ist es auch eine lange Zeit dazwischen, zwischen dem Sprechen Gottes und dem Handeln. Und ich gebe zu, 2 Jahrtausende sind nicht gerade kurz, aber bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ich gebe ja auch Physikunterricht. Mir wird das immer deutlicher, dass die Welt, in der wir so denken müssen, ist die Raumzeit. Und wir können nicht daraus. Wir haben keine Vorstellung, was Ewigkeit ist. Und die Bibel versucht uns, diese Dinge in Bildern deutlich zu machen. Da gibt es Dimensionen, die viel höher sind, als eure Physikbücher auch nur träumen. Aber die könnt ihr auch nicht mit Experimenten und Fernrohren beobachten. Aber sie ist real. Und das ist die Welt Gottes. Das ist die Dimension. Paulus nennt es einmal den dritten Himmel, in den er entrückt war. Eine Dimension, die wir nicht mit unseren Augen sehen können. Ja, Paulus sagt ja sogar, dass das, was uns abhält, diese Dinge zu sehen, ist unsere Existenz im Leib. Solange ich im Leib lebe, steht in 2. Korinther 5, bin ich noch fern vom Herrn, was das unmittelbare Sehen und Begreifen angeht. Aber wenn Gott dann handelt, auch wenn es lange gedauert hat, geht es sehr schnell. In Offenbarung 1, da steht ein Wort, was da geschrieben ist, bald geschieht, das kann man auch übersetzen, dass es schnell geschehen wird. Als Noah sein Schiff baute, auch davon spricht Jesus hier in der Endzeitrede, da haben die Leute gelacht, sie haben gefeiert, sie haben weitergemacht wie bisher, sagen, es ist doch Quatsch, jetzt hier ein Schiff zu bauen. Aber als die Sintflut kam, da ging alles sehr schnell. Abraham musste 25 Jahre auf seinen Sohn warten, den Isaak. 25 Jahre ist auch eine lange Zeit, vor allen Dingen, wenn man schon 75 ist. Und dann nach 25 Jahren, auf einmal war Isaak da. Die Zerstörung Jerusalems wurde lange angekündigt. Wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr weitermacht als wie bisher, wird Jerusalem eingenommen und zerstört. Die Leute haben dahin gelebt, weitergemacht wie vorher. Und dann heißt es nur ganz kurz in der Bibel, es geschah, dass Jerusalem erobert und zerstört wurde. Sofort ging es. Und nicht zuletzt Jesus, wie oft wurde er angekündigt im Alten Testament? Und auf einmal heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, da war er da. Und so wird es auch mit den letzten Dingen sein. Wir warten und warten und denken, kommt er noch? Und dann auf einmal ganz plötzlich und unerwartet. Ich hatte einmal ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen, das ist schon lange her. Ich war auf der Zeil, das ist die Frankfurter Einkaufsmeile, war einkaufen. Es war Sommer, der Himmel war auch schon etwas mit Wolken bedeckt, aber es hat nicht geregnet. Und auf einmal ein Blitz schlägt mitten auf die Einkaufsstraße ein. Ich sehe den noch, wie der den Kaufhof oder irgendein Geschäft, der Blitz den Kaufhof runterkommt und in den Gully einhaut. Gott sei Dank ist niemandem was passiert. Aber wir, die in unmittelbarer Nähe waren, wir haben gezittert, wir waren geschockt. Keiner hat damit gerechnet. Und so wird das sein, wenn Jesus kommt. Wir werden vielleicht beim Einkaufen sein, vielleicht auf dem Christmasmarkt oder heute heißen sie Lichtermarkt und Glühwein trinken oder Zuckerwatte essen. Einige werden im Bett liegen, andere werden vielleicht im Krankenhaus sein. Und plötzlich ist er da. Und die Bibel sagt, er wird uns zu sich nehmen, die wir an ihn glauben. So ist es wichtig, wenn ein Blitz kommt, dass du in einem Schutzraum bist. Wird ja immer empfohlen, das Auto ist sehr sicher, die Wohnung. Und wenn du im Schutzraum bist, dann kann ein Gewitter sogar sehr schön sein. Ich wohne ja im 12. Stock, 40 Meter. Ich kann gucken, ich kann den Pfälzer Wald sehen, ich kann den Rheingau sehen, ich kann bis nach Mainz gucken, sehe den Taunus, den Bergstraße kann ich sehen. Und was glaubt ihr, wie schön das ist, wenn nachts oder abends, wenn es dunkel ist, ein Gewitter kommen und du stehst geschützt auf deinem Balkon und siehst die Blitze und das Wetter leuchten von allen Seiten. Aber wenn du auf dem freien Feld stehst, ist es nicht lustig. Wer Jesus, den Menschensohn, zum Herrn hat, zum Heiland hat, ich gehe noch weiter, zum Freund hat, zum großen Bruder hat, der darf sich auf diesen Tag freuen. Vorfreude ist ja die schönste Freude. Der Welt kommt Jesus zu Gericht. Und wehe denen, die heute Verbrechen verüben, ohne dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Es wird nichts verborgen sein, was nicht ans Licht kommt. Und die Opfer werden ihre Täter anklagen. Das wird ein Tag der Gerechtigkeit sein. Aber im Hebräerbrief steht, denen, die auf ihn warten, kommt er zum Heil. Und Paulus spricht von der Entrückung der Gemeinde. Jetzt kann man sagen, okay, was tun wir bis dahin? Tun wir rechnen? Nein. Wie die klugen Jungfrauen lassen wir uns vom Geist erfüllen. Das ist nämlich ein Gleichnis, das hier ganz im Zusammenhang erzählt wird. Und dienen Gott und sind wachsam. Dreimal kommt in der Endzeitrede fast derselbe Satz vor. 24, Vers 42, da steht, darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. In Vers 44 heißt es, seid bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. In Vers 48 ist von einem bösen Knecht die Rede, vom bösen Knecht, der sagt in seinem Herzen, mein Herr kommt noch lange nicht. Jesus sagt, ihr wisst nicht, seid bereit, ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Und noch einmal in Kapitel 23, Kapitel 24, jetzt habe ich mich verschrieben. Also es kommt, doch, da ist es noch mal 13. In Kapitel 25, Vers 13, darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Dreimal fast derselbe Satz. Das muss unglaublich wichtig sein, wenn das dreimal wiederholt wird. Und das ist das, was wir bis dahin tun sollen. Gott dienen mit den Gaben, die wir gegeben haben. Nicht nachlassen im Beten, auch für die verfolgten Geschwister. Die wünschen sich unser Gebet und dient Gott mit den Gaben, die er uns gegeben hat, dass er uns wachsam und am Platz findet, wenn er wiederkommt. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Manche erschreckt, manche erfreut, alle werden dich sehen. Mach uns bereit für jene Zeit, wenn wir dich alle einst sehen. Amen. Und das Lied wollen wir jetzt singen. Es ist das Lied 360. Das Lied ist von Manfred Siebald.